Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, was muss ich tun, damit ich im religiösen, im geistlichen Leben endlich Fortschritte mache? Welche Gebete soll ich verrichten? Nach welchen Tugenden soll ich streben? Welche Opfer bringen? Nicht selten wird man als Priester mit solchen Fragen konfrontiert. Und es sind, weiß Gott, nicht die Saumseligen, nicht die Selbstzufriedenen, nicht die Lauen, die Trägen und die Nachlässigen, die von solchen Fragen innerlich bewegt werden. Im Gegenteil, es handelt sich ganz offensichtlich um Menschen, die mit dem christlichen Leben ernst machen wollen. Sonst kämen sie nicht mit diesen Fragen. Aber irgendetwas gefällt einem an dem Tonfall nicht, mit dem die Frage vorgetragen wird. Und auch der Inhalt gibt zu Stirnrunzeln Anlass. Man möchte einige Gegenfragen stellen. Wenn zum Beispiel die betreffende Person, die mit diesem Problem kommt, groß gewachsen wäre, dann würde ich sie zurückfragen, na, wie hat das funktioniert, dass Sie so groß geworden sind? Können Sie mir vielleicht ein bestimmtes Programm nennen, mit dem Ihre Kinder oder mit dem ich, wenn ich sie hätte, eigene Kinder zu denselben Maßen führen könnte? Gibt es bestimmte Speisen, Arbeiten, Sportarten, Zeiten des Schlafens und des Wachens, die das dann hervorbringen? Oder sind Sie zu dieser Größe nicht doch vor allem gewachsen? Und da es ja, liebe Gläubige, beim geistlichen Leben wesentlich um eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen geht, kann man auch zurückfragen, sagen Sie mir doch bitte einmal, wie es kam, dass Sie mit diesem oder jenem Menschen eine so gute Freundschaft unterhalten. Mussten Sie dafür etwas ganz Besonderes tun, das man nachmachen kann, um dann direkt dasselbe Ergebnis zu erlangen? Ja, können Sie mir nicht ein Rezept nennen, mit dem man ein guter Freund wird? Oder ist die Freundschaft nicht auch wesentlich eine Angelegenheit, die sich zwar aus vielfältigen Komponenten zusammensetzt, Sympathie, gegenseitiges Verständnis, Hilfeleistungen, gemeinsame Erlebnisse, und die doch vor allem wachsen muss? Würden wir die Gottesmutter fragen, welches Erfolgsprogramm sie so weit geführt habe, dass sie die schönste und größte unter allen Heiligen genannt zu werden verdient, die Königin des Himmels und der Erde geworden ist? Oh, ich glaube, ein unendlich mildes und liebenswürdiges Lächeln würde sie uns zuwerfen, aber uns zugleich mit einer schlichten Geste zu verstehen geben: so nicht, mein liebes Kind. Die Fehler, liebe Gläubige, bei denen, die mittels eines bestimmten Trainings gute, erfüllte, ja sogar vollkommene und heilige Christen werden wollen, ist doch der folgende. Sie verwechseln einen lebendigen Vorgang mit einer maschinellen Produktion. Sie denken mechanisch und nicht organisch. Sie wollen machen, was zuallererst einmal wachsen muss. Dass die heilige Saat gleichsam von selbst wachsen will, das geht ja aus den Gleichnissen unseres Herrn und Erlösers hervor. Immer wieder vergleicht er Werden und Wachsen des Gottesreiches, sowohl in der großen Welt als auch in der Seele des einzelnen Menschen, mit Werden und Wachsen in der Natur. Dieses Werden und Wachsen in der Natur setzt gewiss einiges voraus, was man etwa als Gärtner tun kann, auch tun muss, um den Prozess zu ermöglichen, ihn in Gang zu halten, ihn zu schützen und zu einem guten Ende zu führen. Doch das Wachsen selbst kann man nicht machen. Es geschieht durch die geheimnisvolle Einwirkung des Schöpfers und in unseren Seelen des Erlösers. Meistens, liebe Gläubige, betrachtet man am heutigen Evangelium, dem Gleichnis vom Sämann, besonders die Hindernisse für die Entfaltung der guten Saat, also plattgedrückte Erde, durch die nichts dringen kann, ein zu enges, mit Steinen durchsetztes Erdreich, in dem die Pflanze keine richtigen Wurzeln zu schlagen vermag, schließlich auch Disteln, Dornen und allerlei Unkraut, die das Wachstum verhindern. Die Übertragung auf das geistliche Leben fällt da nicht schwer und sie führt uns auch zu vielen notwendigen, wesentlichen und wertvollen Erkenntnissen. Aber wir müssen auch einmal von einer Formulierung sprechen, die sich ganz am Ende des heutigen Evangeliums findet. Dort, wo man schon oft gar nicht mehr richtig zuhört, weil man ja meint, ohnehin alles verstanden zu haben. Die Stelle lautet: Was aber auf gute Erde fällt, das sind jene, die das Wort hören, es in gutem und sehr gutem Herzen bewahren und Frucht bringen in Geduld. Frucht bringen in Geduld. Fehlt es daran nicht weithin? Alle wollen sofort einen Erfolg sehen und gleichsam mit Händen greifen. Es ist doch vertane Zeit, lange warten zu müssen, nicht wahr? Gerade in unseren Tagen, wo man so ziemlich alles so ziemlich sofort haben kann, wenn man es nur will, in riesigen Geschäften, die jeden Artikel dann in mehrfacher Ausführung anbieten und, wenn das nicht reicht, im Internet, wo die Auswahl noch viel größer ist und ein kurzes Anklicken reicht, dass man die Sache bald zugeschickt bekommt und der Betrag wird automatisch vom Konto abgebucht. Frucht bringen in Geduld. Hier liegt übrigens auch ein Problem bei vielen enthusiastischen Bekehrungen. Menschen fühlen sich, wie der heilige Apostel Paulus, sozusagen überwältigt von der Gnade. Sie meinen, etwas Übernatürliches erfahren, gehört, vielleicht sogar gesehen zu haben. Wie vorsichtig man mit solchen Wahrnehmungen sein muss, das sagen uns die heiligen Lehrer übrigens immer wieder. Ein gesteigerter Puls, Gefühle eines von der Erde Enthobenseins und auch eine Art innerer Schau von etwas, in das ich mich zuvor leidenschaftlich hineingesteigert habe, muss noch längst keine übernatürliche Angelegenheit sein, sondern kann ein ganz normaler menschlicher Vorgang sein. Jene Bekehrten also meinen, sie hätten etwas ganz Besonderes erlebt und dann wissen sie meistens ganz genau, Gott verlangt von mir dieses oder jenes, er hat mich auf diesen Weg gewiesen. Und man kann ihnen kaum noch einen Ratschlag geben. Mit fliegenden Fahnen also geht es los. Der Enthusiasmus steigert sich bei den ersten Erfolgen, die man gemacht zu haben meint. Und dann kommt, was einfach kommen muss. Denn das Leben in dieser Welt hat nun einmal seine Härten. Nicht nur die äußere Welt, auch die innere des Menschen setzt zum Widerstand an. Der Gegenwind nimmt beträchtlich zu und die Zeit zieht sich dabei elendlang dahin. Man hat den Eindruck, eher zu schrumpfen als zu wachsen. Und plötzlich wird einem alles schwer und immer schwerer. Man empfindet das, was zunächst eine reine Freude und eine Selbstverständlichkeit war im Dienst Gottes, nur noch als drückende Last. Ja, es wird einem dann einfach zu viel. Der Überdruss kommt. Enttäuschung, sogar Verbitterung bemächtigt sich des menschlichen Herzens. Einige Zeit noch vielleicht hört man dieselben frommen Worte, die man vorher schon gesagt hat, im Mund. Vielleicht waren sie vorher schon hohle Phrasen. Jetzt spätestens sind sie es geworden. Doch dann wird auch das ein unhaltbarer Zustand. Um der Ehrlichkeit vor sich selbst und den anderen willen, wirft der Mensch dann das Handtuch. Ja, er knallt es vielleicht voller Zorn in die Ecke. Es ist ja doch alles vergeblich. Das ist die Kapitulation. Der enthusiastisch Bekehrte ist zum Deserteur aus der Schar der Streiter Christi geworden. Liebe Gläubige, viele, die einmal einen guten, vielleicht einen stürmischen Anfang gemacht haben, sind so geendet. Andere dümpeln noch so vor sich hin, sie wollen nicht mit Gott brechen, sie wollen schon noch einmal in den Himmel kommen. Aber von Schwung und von Freude wie am Anfang kann überhaupt nicht mehr die Rede sein. Die sind dann wie ehemals Sportbegeisterte, die nach mehreren Wettkampfniederlagen die körperliche Betätigung ganz eingestellt haben. Die Muskeln sind inzwischen erschlafft, man hat sich ein Ränzlein angegessen und schaut dann mit einem spöttisch lachenden und einem reuelos weinenden Auge auf die Erfolgreicheren und auch auf die eigene Vergangenheit, auf die Tage der eigenen jugendlichen Unvernunft, wie man dann gerne sagt, des Überschwanges. Ach, wie klug man doch inzwischen geworden ist. Klug, froh auf jeden Fall nicht. Über solchen Menschen, die einmal einen Anfang im geistlichen Leben gemacht haben, die einmal von einem heiligen Antrieb gepackt waren für einige Wochen, einige Monate, einige Jahre vielleicht, und die sich dann doch wieder von all dem zurückgezogen haben, weil sie eben keine leckeren Früchte ihrer Arbeit genießen konnten, über solchen Menschen liegt immer eine merkwürdige Traurigkeit. Sie mag vielleicht gut überspielt werden und in Vergnügungen gleichsam ersoffen, dennoch mit wachem Blick nimmt man sie wahr. Sie tun einem leid. Ach, möge der Herr doch sie und möge er uns alle mit Erbarmen ansehen, liebe Gläubige. Der Fehler aber, der einem solchen Desertieren vom geistlichen Kampf bei Menschen, die ehemals eifrig waren, zugrunde liegt, ist sehr oft eine falsche Auffassung vom geistlichen Leben. Eben genau die Auffassung, die durch das heutige Evangelium korrigiert wird. Ein religiöser, gar ein heiliger Mensch zu werden, das ist weder ein Handel, man gebe dies und bekommt dafür dann zwangsläufig etwas Entsprechendes zurück, noch ist es ein mechanischer Vorgang. Heiligkeit lässt sich überhaupt in gar keiner Weise machen. Sie ist ein Werk der Gnade, das in uns wachsen will. Wer Frucht bringen möchte, nicht in Geduld, sondern in Ungeduld, der mag sich vielleicht in seiner Methodik sehr gescheit fühlen, aber ist doch bereits im Ansatz gescheitert. Der Herr also gibt den guten Samen und nicht nur das, von ihm kommt über den Anbeginn hinaus auch im weiteren Wachsen des geistlichen Lebens sozusagen alles. Er ist es, der da wirkt, alles in allem, der uns das Wollen und das Vollenden schenkt. So sagt es der heilige Paulus. Er zieht den Menschen in seinen inneren Lebenskreis hinein, er offenbart ihm seine Reichtümer, schenkt ihm Einsichten, lässt ihn auch manches Mal zu seinem eigenen Wohl scheitern. Und gerade dadurch, liebe Gläubige, prüft er unsere Geduld, unsere Hartnäckigkeit, unser »Ich lasse dich nicht«, du segnest mich denn. Und die Echtheit unserer Liebe wird dadurch auf die Probe gestellt. Denn Liebe ist nun einmal unnachgiebig und hartnäckig. Aber ist Liebe nicht auch ungeduldig? Ja und nein. In einem Sinne ist sie es. Aber das ist eben nicht die Ungeduld darüber, dass eine Maschine nicht recht funktionieren will, sondern es ist eher das Leiden daran, dass man ihn nicht so liebt und ihm nicht so dient, wie er es verdient, dass man stattdessen noch immer viel zu sehr um sich selbst kreist. Mit den Worten des heiligen Ignatius von Loyola: Es ist die leidvolle Ungeduld, immer noch nicht zu geben, ohne zu zählen, zu kämpfen, ohne der Wunden zu achten, zu arbeiten, ohne Ruhe zu suchen und sich hinzugeben, ohne einen anderen Lohn zu erwarten, als das frohe Wissen, Gottes heiligen Willen erfüllt zu haben. Liebe Gläubige, ist also aller Fortschritt letztlich ein Werk Gottes in uns so ist es doch an uns, mitzuwirken, die persönliche Verbindung mit ihm zu suchen, in seinem Licht, unter seinem strahlenden Antlitz zu leben und die Hindernisse, also die platte Oberflächlichkeit, die Steine der Schuld im Erdreich unseres Herzens und auch das Unkraut, die unnötigen Sorgen und die schlechten Angewohnheiten zu beseitigen. Aber eben das alles mit Geduld. Und dann kann es und wird es auch geschehen, dass wir nach längerem Ausharren wohl doch einen Fortschritt merken. Keine sensationellen Vorgänge vermutlich, aber eine ruhigere Ergebenheit in Gottes Zulassungen dort, wo wir früher noch widerstrebten. Mehr Milde und Sanftmut mit dem Nächsten dort, wo wir früher kritisierten und verurteilten. Und ein tieferes Mitfühlen und mehr Hilfsbereitschaft dort, wo wir früher am Leid anderer kalt und unbeteiligt vorübergingen. Das, liebe Gläubige, klingt vielleicht nicht besonders attraktiv für denjenigen, der ganz hoch hinaus will. Aber es ist mehr und es ist echter und es ist wesentlicher als das Allermeiste im religiösen Leben, was wohl das Gefühl des Menschen und sein Selbstwertgefühl anspricht und hebt, aber oft zu nichts anderem Nutze ist als dazu, das Ego zu steigern und den geistlichen Dünkel zu nähren. Also das Wachsen in der Gnade, in der Erkenntnis und Liebe, kurz das Wachsen in der heiligen Gottesfreundschaft, lässt sich durch kein Gebet und Opfer, durch kein gutes Werk und wäre es noch so heroisch, irgendwie machen oder erzwingen. Das Reich der Gnade funktioniert eben nicht wie ein Automat, bei dem ich mir gegen eine entsprechende Summe sozusagen den geistlichen Fortschritt herausgeben lassen kann. Es ist keine Maschine, die man mit Gebeten und Opfern für die eigenen Zwecke bedienen kann. Nein, Gott ist unermesslich heiliger und erhabener Geist, anbetungswürdig über alle Maßen. Und darüber müssen wir glücklich sein. Denn wer von uns, liebe Gläubige, möchte wohl in alle Ewigkeit einen Automaten oder eine Beglückungsmaschine anstarren müssen, anstatt den lebendigen, allheiligen, dreifaltigen Gott zu schauen von Ewigkeit zu Ewigkeit? Ja, es wird der liebende Vater sein, der gütige Herr, und der allerbeste Freund, den wir schauen, wenn wir denn lernen, Frucht zu bringen in Geduld. Amen.